Ich hätte noch gern lange zugehört. Ihr seid wirklich wunderbare Missionare. Vielen Dank für euren Einsatz. Ja, da lernt man allerhand, wenn man von Haus zu Haus geht und mit den Menschen über den Glauben redet. Da macht man wirklich seine Erfahrungen. Ich möchte noch, bevor wir zum nächsten Vortrag gehen, einfach sagen, liebe Geschwister, ich habe bis jetzt sehr wenig über das Gebet gesprochen. Alles Arbeiten und alles, was wir tun für den Herrn, wenn es nicht durch Gebet unterstützt wird, dann können wir aufhören. Das Gebet ist das Allerwichtigste. Beten für den Dienst. Beten, dass der Herr die Saat, die ausgestreut wird, in wirklich vorbereitete Herzen fallen lässt. Heute nimmt man sich viel zu wenig Zeit zum Beten. Und wir haben immer weniger treue Beter. Leute, die sich Zeit nehmen für die stille Zeit, Zeit nehmen für die Gemeinschaft mit dem Herrn. Mein Bruder Erich, der 2 Jahre älter ist als ich, Professor, Pfarrer und Doktor von der FETA, damals jetzt SDH in Basel, wie mein Bruder Armin, der hat uns 7 Kinder gezeigt, was es heißt, ein Beter zu sein. Er hat es nicht bewusst gemacht, so, jetzt schaut, wie ich bete. Der hat als Kind so sehr den Drang gehabt, die Gemeinschaft mit dem Herrn zu pflegen, das habe ich nachher nie mehr erlebt. So. Wir hatten dasselbe Zimmer, das Knabenzimmer, und mein Bruder hatte die Gewohnheit, am Morgen früh um 4:30 aufzustehen. Er kniete sich nieder am Bett und betete stundenlang manchmal. Das habe ich nicht zustande gebracht. Was weiß denn mein Bruder, alles zu reden mit dem Herrn, oft jeden Tag stundenlang. Und als ich einmal doch etwas mitbekommen habe, was er betet, da habe ich geweint. Wie der den Herrn angebetet hat, wie der den Herrn gelobt und gepriesen hat. Ein Kind mit 10 Jahren. Und so ist er ein Beter geblieben bis heute. Und wisst ihr, was mir auffällt? Ich hatte viele Freunde auch in der Schweiz, hauptsächlich in der Schweiz, wo ich ja ausgesandt wurde in die Missionsarbeit hier nach Österreich. Und viele sagten, wenn ich auf Missionstournee für Vorträge war oder im Heimaturlaub, haben die gesagt, Walter, wir beten jeden Tag für euch. Jeden Tag. Wir besuchten in Bischofshofen eine 90-jährige Schwester. Sie war die erste Glaubensschwester im Pongau. Vor 46 Jahren hat sie sich bekehrt. Vor 45 Jahren habe ich sie kennengelernt. Sie war mit den 4 Frauen im Pongau, wie wir die Arbeit begonnen haben, mit dabei. Und wisst ihr, was sie uns gesagt hat? Walter, ich bete jeden Tag für euch. Geschwister, wisst ihr, wie es einem da geht? Das ist mir mehr wert, als weiß ich, wie viel Geld. Und diese Beter sterben weg. Viele treue Beter, die an uns gedacht haben, an unsere Missionsarbeit, leben nicht mehr. Wer tritt in ihren Riss? Da war eine kranke Schwester, auch in Bischofshofen. Und ich habe darüber geredet, über die Wichtigkeit des Gebetes. Und ein ganz treuer Beter in der Schweiz ist heimgegangen. Wer will diesen Dienst von diesen unseren lieben Freund, wer will diesen Dienst weiter tun? Und diese kranke MS, schwerkranke Frau sagte, und ich will für euch jeden Tag beten. Geschwister, wisst ihr, wie das wichtig ist? Betet ihr für die Missionare, beten wir füreinander, beten wir für die Anliegen. Auch hier, ich weiß das, kann ich euch schon sagen, der Widerstand wird hier kommen in Altenmarkt gegenüber dieser Verteilaktion. Der Feind wird sich aufmachen, das ist uns klar. Betet, dass dieses Buch als gute Saat in die Herzen der Menschen ausgestreut werden kann. Ich habe hier jetzt zum nächsten Vortrag eine Frage. Was wollen die Menschen von heute eigentlich haben? Was wollen die Menschen von heute, wenn man so allgemein, ob das in Deutschland, ob das in Österreich oder in der Schweiz, was wollen die Menschen? Was wollen sie? Wir?
Frieden.
Wollen die Frieden?
Hauptsache
Gesundheit. Habt ihr das auch schon gehört?
Ja.
Hauptsache gesund sein. Weiter noch? Was wollen Sie?
Spaß.
Spaß wollen Sie? Was noch?
Wohlstand.
Wohlstand haben Sie?
Absichern.
Absichern, jawohl.
Selbstverwirklichung.
Wie?
Selbstverwirklichung.
Selbstverwirklichung und. Ist euch das schon aufgefallen? Habt ihr schon mitbekommen, über was die Menschen am liebsten reden? So wie 1989, als ich in Chemnitz Evangelisation hatte, da bin ich von Haus zu Haus gegangen, um mit Menschen über Jesus zu reden. Und da habe ich auch eine Umfrage gemacht. Und zwar fragte ich die Leute, was wünscht ihr am allerdringlichsten? Und wisst ihr, was die meisten Leute in Chemnitz in der DDR gesagt haben damals? Einen Golf. Sie wollen einen Golf. Das war so auffällig. Sie wollen nicht Bananen, sie wollen nicht weiß was, sie wollen einen Golf. Nun, was wollen die Menschen? Sie fragen nicht nach Gott. Sie kennen ihn nicht. Sie wollen langes Leben, gut essen, Sport, Spaß und so weiter. Ist von jemandem von euch das Buch von Jim Peterson bekannt? Das Buch Evangelisation als Lebensstil, ist es bekannt? Also, er schreibt Folgendes. Die westliche Welt geht gegenwärtig durch einen gesellschaftlichen Prozess des Umbruchs, der eine nicht geringe Herausforderung für alle darstellt, die verstehen möchten, was da vor sich geht. Veränderungen haben ihre Tendenz, von uns überhaupt nicht bemerkt zu werden. Deshalb leben wir so weiter wie bisher, wir Christen. Aber um des Missionsbefehls Jesu willen, geht hin in alle Welt, Matthäus 28, können wir uns das nicht leisten. Wir Christen haben nun einmal einen Auftrag, Mitarbeiter Gottes in dieser Welt zu sein. Wir müssen verstehen, dass die Menschen, die wir erreichen wollen, von diesen momentanen Zeitströmungen mitgerissen werden. Die Welt hat sich total verändert. Wir haben eine total andere Welt als noch vor 20 Jahren. Wir haben eine total neue Missionssituation. Die Menschen denken heute anders als noch vor 10 Jahren. Und es geht immer rascher, immer schneller. Die Menschen werden manipuliert durch Fernsehen, Medien, allerhand. Immer mehr überflutet, bedrängt und so weiter. Als wir vor 45 Jahren hier in Pongau mit der Missionsarbeit begonnen hatten, gab es 2 Fernsehkanäle und, glaube ich, 3 Radiosender. Wie viele gibt es heute? Die Leute können einen ganzen Abend herumzappen von 0 bis 1000, wenn sie wollen. Der Mensch von heute ist überflutet. Und das macht die Missionsarbeit immer schwieriger. Und wisst ihr, wir müssen da sehr, sehr offen sein, ein offenes Gespür. Ich möchte jetzt nicht sagen, auch mitgerissen werden von diesen weltlichen Strömungen, aber wir müssen uns in die Menschen hineinversetzen, hineindenken, wie man heute denkt, wie man heute eben in einer solchen Situation lebt. Wir sprechen manchmal mit den Menschen so wie noch vor 30 Jahren. Das können wir nicht mehr. Wir können bald nichts mehr voraussetzen. Früher haben die Leute irgendwie, besonders am Land, noch eine gewisse Gottesfurcht. Die Zeit habe ich erlebt. Die Leute hatten irgendwie ein Gespür, ein Gefühl, noch über göttliche Dinge etwas zu hören. Wisst ihr, wie das heute ausschaut? Manchmal kommt mir vor, in den Evangelisationen, in den evangelistischen Bibelstunden, müssen wir, die wir das Wort verkündigen, bitte seid nicht betrübt, wenn ich das sage, aber es ist so, müssen wir bald auf dem Niveau, wie man für Kinder, für kleine Kinder das Wort erklärt. Die Leute haben keine Ahnung mehr. Keine Ahnung mehr vom Wort Gottes. Wir müssen so einfach heute das Wort bringen, dass die Leute überhaupt noch verstehen. Und das macht die Sache eben nicht leichter. Ich habe mir zur Gewohnheit gemacht, liebe Geschwister, auch weltliche Literatur zu lesen. Und zwar gerade besonders die Literatur von Opaschowski. Ist das ein Begriff? Von Opaschowski ist ein Buch auf den Markt gekommen, wie sieht Deutschland im Jahr 2030 aus? Oh, das Buch hat mich total ergriffen. Der nennt die Strömungen mit Namen. Er ist zwar ein bisschen ein Optimist, er geht dann nicht auf die biblische Thematik ein, leider. Er macht das eben auf weltliche Art, aber hat irgendwo erkannt, die Situation, die Gefahr der heutigen Situation. Ich habe mir von Erwin Ringel das Buch gelesen vor 20 Jahren, Die österreichische Seele. Kennt ihr das Buch? Ach, das sollte jeder lesen. Aber eben seid ihr in Deutschland, gell? Aber ich glaube, es ist einfach für alle unwahrscheinlich wichtig, solche Literatur. Wie tickt der Mensch heute? Wie denkt er? Schaut einmal, wie unsere Kinder erzogen werden heute in den Schulen. Könnt ihr zu allem Ja und Amen sagen? Furchtbar. Die Versexualisierung unserer heutigen Generation, dieser Gender-Mainstream-Mist und was alles miteinander. Leute, das passiert alles heute. Wir können unsere Augen verschließen, wie wir wollen. Um uns herum gibt es gewaltige Umwälzungen zum Negativen. Brutalst zum Negativen. Und das macht vor uns Christen einfach nicht Halt. Liebe Väter, ich rede ganz besonders euch an. Redet viel mit euren Söhnen, wenn ihr noch Söhne habt zu Hause. Liebe Mütter, redet viel mit euren Töchtern. Nehmt euch Zeit in der Familie, viel, viel zu reden mit den Kindern. Das hatten wir uns auch zur Gewohnheit gemacht. Wir sind in Urlaub gefahren jedes Jahr, obwohl wir arme Leute waren, hatten wir in einem der schönsten Flecken Erde, in einem der herrlich schönsten Chalet, also Berner Haus, Holzhaus, Urlaub gemacht. Oh, jetzt werdet ihr denken, hey Walter, was ist jetzt da? Wie kannst du dir das leisten? Da war in der Schweiz ein Zahnarzt. Und dieser Zahnarzt war reich und hatte eine Alm, ein Almhaus, ein modernes, wunderschönes Almhaus, wo wir den direkten Blick auf Eiger, Mönch und Jungfrau hatten. Ihr kennt die drei Berge, gell? Dann hat er gesagt, Walter, ihr dürft mit eurer Familie dort jedes Jahr Urlaub machen. Geschenkt, gratis. Gell, jetzt versteht ihr es. Und alle unsere fünf Kinder haben gewusst, jetzt hatte Papa zusätzlich, auch zu allem Reden, wie wir mit den Kindern immer viel geredet haben, jetzt hat er ganz besonders für uns Zeit. Mit jedem Kind einen stundenlangen Spaziergang. Mit jedem Kind ganz persönlich über seine tiefsten Wünsche und Anliegen und Probleme gesprochen. Wisst ihr, was die Kinder mit der Zeit gesagt haben? Papa, gibt's wieder Seelenmassage? Jawohl, es gibt wieder Seelenmassage. Aber sie hatten das nicht böse gemeint. Ja, das ist wichtig für unsere Familien, dass wir unsere Kinder nicht verlieren für die Welt. Dass wir sie in dieser schweren Zeit, in dieser verführerischen Zeit, in dieser brutal sündigen Zeit richtig leiten und führen können. Das ist unbedingt wichtig. Und wenn ein Kind erlebt, dass die Eltern die Sache des Herrn an erste Stelle setzen, werden sie das auch eines Tages, so hoffen wir, durch Gnade auch so weiter pflegen. Letztlich bleibt es Gnade, wenn Kinder sich bekehren. Wir können das nicht einfach automatisch sagen. Gläubige Eltern haben automatisch gläubige Kinder. Das dürfen wir nicht sagen. Da machen wir viel Not und Leid in Herzen von Menschen. Meine Schwester im gleichen Haus erzogen wie ich, meine älteste Schwester. Ich möchte nicht wissen, wie viele Stunden, manchmal tagelang, meine Schwester um drei verlorene Kinder betet, die nichts vom Herrn wissen wollen, und hat sie in Liebe für den Herrn erzogen. Wisst ihr, es bleibt Gnade, so wie meine Mutti gesagt hat immer wieder, dass ihr alle sieben Kinder den Weg mit dem Herrn geht. Das ist Gnade. Wir leben in einer Zeit der Säkularisierung. Säkularisierung meine ich damit einfach, wo der Mensch immer gottloser wird, immer mehr sich von Gott wegwendet. In der Schweiz war ja die Diskussion, in der Bundesverfassung die Präambel aus der Bundesverfassung herauszunehmen. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland aussieht, wie eure Präambel ist in der Bundesverfassung. Unsere lautet auf der ersten Seite: Im Namen Gottes des Allmächtigen. Und dann kommen die Gesetze. Es fängt mit dem Namen Gottes an. Braucht man heute nicht mehr. Diese Seite muss weg. Und das in einem Land, wo so viel missioniert wurde, wo so viel für die Mission getan hat. Die Gottlosigkeit nimmt zu. Es ist doch verblüffend, dass sich Menschen so sehr von ihrer Gesellschaft formen und prägen lassen. Es stimmt zwar, dass dieser Vorgang unbewusst abläuft. Schaut einmal die ganz modernen Medien an, mit dem Smartphone, wie heute manipuliert wird. Das war Wahnsinn. Da haben wir oft gar keine Ahnung mehr. Und die Leute sind empfänglich für diese Neuerungen und das alles. Was veranlasst denn letztlich den Menschen, immer mehr diesen neuen Trends nachzulaufen und offen zu werden dafür? Es ist einfach das, weil es einen gewissen Reiz vermittelt. Du bist in, wenn du das hast. Du bist cool, wenn du damit machst. Das ist Fun, wenn du das und das, versteht ihr? Und die Christen mit ihrer herrlichsten Botschaft, die werden auf die Seite gedrängt. Das sind noch die Vorgestrigen, nicht die gestrigen, das sind die ganz Alten noch, gell? Die kommen mit einem Gott, den es überhaupt nicht mehr gibt. Die erzählen uns nur noch Märchen und solche Sachen. So reden die. Und die Menschen, schaut mal, liebe Leute, und diese Menschen wollen wir erreichen. Ich komme noch kurz zu den Generationen. Generation, die Generation, in der ich groß geworden bin, ist die Babyboomer-Generation. Was war bei denen interessant? Die Booster, das war mein Vater. Die Booster, das war die Kriegsgeneration. Die Babyboomer, das war die Generation, die nach dem Krieg gab, von 1944 bis 1964. Eine Generation, da sind massenhaft Kinder auf die Welt gekommen in der Schweiz. Wenn man die Kurve anschaut bis zum Billenknick, dann war eine enorme steile Kurve nach oben, wie viele Kinder geboren wurden. Es war die Aufbaugeneration. Die Generation, die gelernt hat, auch zu sparen und sich etwas aufzubauen. Das war auch die Generation, wenn man sie missionarisch betrachtet, die, wenn sie sich entschieden haben, in die Mission zu gehen, haben sie gewusst, ich gehe ein ganzes Leben lang aufs Feld. Ich habe mich entschieden, in die Mission zu gehen und ich werde dort ein ganzes Leben lang bleiben. Sie war auch die Generation, die sich noch das Gehorchen gewohnt war. Nach der Generation Babyboomer kam die Generation X. Die Generation X, das waren die 1964 Geborenen, bis 1984. Gibt es da welche von euch? Die Generation X Ich sage nur kurze Merkmale, weil das könnte man weiter ausführen. Die Generation X war die Generation, die bereits was aus dem Vollen geschöpft hat. Es ist die Generation, die nicht mehr so hart arbeiten musste wie die Babyboomer. Sie hatten also bereits schon aus dem Erarbeiteten ihrer Väter schon einen gewissen Wohlstand. Und es war auch die Zeit, in der, das ist jetzt ganz wichtig, dass wir das beachten, in der Zeit, wo die antiautoritäre Erziehung begonnen hat. Ist es ein Begriff? Antiautorität. Ich sage euch nicht, wie mein Vater uns 7 Kinder erzogen hat, sonst komme ich ins Gefängnis. Versteht ihr, heute darf man nicht mehr so reden. Wehe, wenn jemand noch sagen würde, mein Vater hat mir Schläge gegeben, du liebe Zeit. Die Generation X war dann auch die, die schon selber dies und jenes sich geplant hat und nicht mehr unbedingt bereit war, ein Leben lang in die Mission zu gehen. Sie sahen das periodemäßig, vielleicht mal 5 Jahre, vielleicht 8 Jahre und so weiter. Nach der Generation X kam welche Generation? Et. Die Generation Et. Ihr kennt doch das Et vom Internet. Und dort hat eine ganz neue Denkweise angefangen. Dort sehe ich eigentlich dann den Bruch in die neue Zeit hinein, wo all das noch Althergekommene und Beliebte und Hochgeschätzte irgendwie über Bord geworfen wurde. Heute sind wir in der Generation Y und Z. Ich sage euch, wisst ihr, wenn ich hier wieder Opaschowski zitieren darf, hat er vollkommen recht, wenn er sagt, viele von unseren heutigen 10-jährigen Kindern oder noch jünger oder auch älter sind moderne Nomaden geworden. Sie leben im Netz. Sie haben ihre Welt im Netz. Sie sind vollkommen mit hineingenommen in diese neue mediale Welt. Und dann machen sie hier und da noch einen Boxenstopp. Nicht für Reifenwechsel, sondern um irgendetwas Snacks zu essen. Dann gehen sie wieder in ihre eigene Welt und leben dort. Wenn ich das nicht wortwörtlich mitbekommen hätte, in einer Radiosendung, wie 20-jährige Studenten in Wien darüber gesprochen haben, über die Internetsucht, glaubt ja nicht, dass das nicht voll und ganz überall bereits da ist, wie Studentinnen und Studenten kämpfen gegen diese Sucht, seine Sucht geworden. Liebe Väter und Mütter, könnt ihr heute noch überwachen, was eure Kinder anschauen? Heute trommelt es nicht mehr durch alle Wände bis in den 4. Stock hinauf, wenn der junge 16-jährige Bub seinen Lautsprecher aufdreht. Bumm, bumm, bumm. Hört der Vater nicht mehr, die Mutter auch nicht mehr. Geht alles über Ohrenstöpsel. Man kann alles verbergen. Weißt du, was dein Kind anschaut? Ist es für dich wichtig? Redest du mit deinem Kind darüber? Oder bist du selber auch in Gefahr, auf todgefährliche Seiten zu blicken. Das ist auch eine Sucht. Geschwister, wir müssen hier so wachsam sein wie nur, so offen, weil die Sucht ist heute überall. Man kann fromm sein, wie man will. Man kann die schönsten Lieder singen und dabei vollkommen süchtig. Vollkommen süchtig. Wir leben in dieser Welt. Wir wollen solche Menschen, die in diesen Dingen leben, für den Herrn gewinnen, Geschwister. Versteht ihr? Wir wollen sie für den Herrn gewinnen. Ich lese hier eine Bibelstelle aus Römer Kapitel 1, 21 bis 22. Römer 1, 21 bis 22. Sie wussten, dass ein Gott ist. Interessant, gell? Hiob sagt schon, Gott hat die Ewigkeit in jeden Menschen hineingelegt. Ist auch interessant, gell? Sie haben ihn nicht gepriesen als einen Gott, noch ihm gedankt, sondern haben ihre Gedanken dem Nichtigen zugewandt und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da haben wir es. Da ist es. Sie sind erstens mal unverständig, sie haben Gott abgewiesen und jetzt kommt noch die Gewissensfinsternis. Jetzt wird es für das Göttliche noch ganz dunkel. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Ja, durch die zunehmende Verweltlichung in unserer Gesellschaft brauchen wir wiederum eine ganz neue Schau. Ein neues Anliegen, ein neues Flehen vor dem Herrn. Ich sage euch etwas, was ich erfahren habe. Ich möchte nicht andere hier zitieren. Wir haben so gerechnet, für eine Gemeindegründung in Österreich haben wir seit 1973 bis 1990 haben wir einen Zeitraum von 10 Jahren gerechnet. Von null, bis dass die Gemeinde Älteste einsetzen konnte, waren ungefähr der Zeitrahmen, wie Esther und ich mit der Missionsarbeit an einem neuen Ort begonnen haben, war 10 Jahre. Heute, stellt euch mal das vor, heute muss man bereits sagen, es braucht 20 Jahre, wenn nicht länger. Ich habe die Zeit erlebt, als wir Bibelstunden hielten über das Johannesevangelium. Bis zum 3. Kapitel hat etwa die Hälfte der Besucher von den Bibelstunden die Bibelstunde verlassen. Es war ihnen einfach zu. Hat nicht gepasst für sie. Bei Kapitel 3 kamen die ersten Bekehrungen. Wisst ihr noch, was dort steht in Kapitel 3? Ja klar, ihr wisst das ja alles auswendig. Die Nikodemus-Geschichte, oder? Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Ich habe mit einem erfahrenen Evangelisten aus Leuk ein Gespräch geführt in Salzburg und gefragt, wie lange rechnest du, wenn du das Johannesevangelium mit den interessierten Leuten durchgehst, bis es zur Bekehrung kommt bei den Leuten, hat er gesagt, stell dir vor, Walter, heute manchmal schon bis hinein in die Apostelgeschichte. Es dauert viel länger in der Regel heute, bis sich ein Mensch bekehrt, als noch früher. Da ist so viel Schutt, da ist so viel Aberglaube, da ist so viel Esoterik, da ist so viel Klumpetzeug herum im Herzen der Menschen, bis er endlich die Ohren offen bekommt, dass er das Evangelium lieb gewinnt und anfängt mit Freuden zu lesen. Zum Glück erleben wir das gerade zur Zeit, dass wir solche Leute haben in unseren Bibelstunden und das nicht wenige. Aber es braucht viel, viel Zeit und Geduld. Hudson Taylor ist für euch ein Begriff, gell? Viele von euch haben auch Bücher von ihm schon gelesen. Was heißt es, eine Seele zu gewinnen? Seelen gewinnen ist das Hauptgeschäft eines christlichen Predigers. So sollte es sein, gell? Seid ihr einverstanden mit seiner Aussage? Ich möchte hier noch einen Schritt weitergehen. Er schreibt weiter. Eigentlich müsste es das Hauptanliegen jedes wahren Gläubigen sein. Jeder von uns sollte mit Petrus sprechen. Was hat Petrus gesagt? Ich will hin fischen gehen. Ja. Und Paulus sollte, wie er es gesagt hat, auch das sollte unser Ziel sein, 1. Korinther 9, 22, dass ich allenthalben ja etliche selig mache. Was kostet es, ein Seelengewinner zu sein? Bei einer Gebetsstunde sagt es Spurgeon: Ich möchte ein Wort mit euch reden, die ihr versucht, Seelen zu Jesus zu bringen. Ihr wünscht und betet, dass ihr nützlich sein möchtet. Wisst ihr, was dies mit sich bringt? Seid ihr gewiss, dass ihr es wisst? Oh, dann seid bereit, viele Dinge, mit denen ihr lieber nicht bekannt sein möchtet, zu sehen und zu erleiden. Ein Schlüssel öffnet eine Tür, weil er in das Schloss hineinpasst. Eine ernste Ansprache rührt das Herz an, weil sie für den Zustand dieses Herzens passt. Ihr und ich müssen in allerlei Lagen und Formen hineingebracht werden, um für alle Gemüter und Herzen zu passen. Das hat er vor langer Zeit geschrieben. Aber stimmt das? Passt mein Schlüssel in das Gemüt und Herz meines Mitmenschen? Das ist eine ganz unerhört richtige, wichtige Sache. Nun, da wären auch einige Geschichten. Ich habe jetzt eine kurze Zwischenfrage, lieber Bruder. Jetzt ist Punkt 9, wenn ich mich nicht falsch an meiner Uhr informiert habe. Soll ich aufhören? Nein. Na, wie? Weil nicht, dass ich will nicht gern über die Zeit.
Keine Angst, es kann nicht passieren mit Paulus. Die Fenster sind hier früh.
Also gut, dann fahre ich noch ein bisschen weiter. Jetzt lese ich euch etwas Interessantes vor. Merkt gut mit. Spurgeon, was er schreibt. Und wenn es noch interessiert, das Buch ist längst vergriffen. Der Titel heißt Seelengewinner. Hat jemand von euch das Buch noch? Wir sollten die christliche Gemeinde nicht als ein luxuriöses Hotel betrachten, in dem man christliche Herren, jeder gemütlich in seinem eigenen Zimmer wohnen können, sondern als eine Baracke, in der Soldaten zusammenleben, um für den Krieg herangebildet zu werden. Wir sollten die Gemeinde nicht ansehen als eine Gesellschaft für gegenseitige Bewunderung, Aufregung, Tröstung und so weiter. Das eine Wort habe ich selber hineingedichtet. Sondern als ein Heer mit Bannern das zum Kampf zieht, um Siege für Christus zu erkämpfen. Hat er es gut geschrieben? Jawohl, da werden wir zugerüstet in der Gemeinde Jesu, damit wir richtige Kämpfer werden. Gell, Jens? Ach, da musst du noch mehr predigen über das Thema. Die Festungen des Feindes zu stürmen und Provinz um Provinz zum Reich des Erlösers hinzuzutun. Wenn wir die Christus als Saatkorn, wenn wir die, also diejenigen, die, wie der Herr Jesus uns als Saatkorn gebraucht, alle ausgestreut würden oder wären, wie wir es sein sollten, und alle aufsprosten, den grünen Halm und das Korn in der Ehre hervorbrächten, was für eine Ernte würde das geben? Stellt euch mal vor, was für eine gewaltige Ernte. Und das möchten wir tun. Ich komme wieder zu einem alten Autor, Trotman. Trotman, 1000 Trotman. Ist das für euch ein Begriff für andere Leben? Kennt ihr das Buch? Es ist so dünn. Es ist sogar dünner als mein dünnstes Buch. Gell, ihr lest auch lieber dünne Bücher als so dicke. Gell? Ich habe schon gewünscht, dass das neue Buch da nicht zu dick ist für die Leute da. Nun, Trotman, dieser Mann ist für mich ein großes Vorbild geworden. Es steht in Jesaja 60, Vers 11. Deine Tore sollen stets offen stehen und weder Tag noch Nacht zugeschlossen werden. Das wurde zum Motto unseres Hauses, schreibt er. Wir heirateten an einem Samstag, wir übrigens auch, Esther und ich. Und am folgenden Mittwoch nach der Hochzeit öffneten wir unser Haus. Es dauerte nicht lange, bis der erste Matrose den Herrn annahm. Seit dieser Zeit haben Menschen aus 48 Staaten in unserem Haus den Herrn gefunden. In einem Zeitraum von 6 Monaten waren wir selten beim Frühstück und Abendessen allein, weil die Matrosen da waren. Ich bin davon überzeugt, dass eines der größten Seelengewinnerzentrum auf der Welt, was ist? Jetzt seid ihr gefordert. Das eigene Haus, danke. Jetzt erzähle ich, wie es der Esther und mir gegangen ist. Die Esther und ich haben ja auch geheiratet. Und schon ein paar Tage nach der Hochzeit, wie wir uns in der kleinen Dachwohnung in St. Johann, in unserer ersten Wohnung im Dr. Untersteiner Weg, so ein bisschen Eingehäuschen hatten und unsere 2 Zimmer hatten, eine winzig kleine Küche, kam der erste Besucher. Ein ungläubiger Mensch. Wir hatten ihn evangelisiert. Und wisst ihr, was mit dem Mann geschah? Der wollte nicht mehr weg. Wir ganz jung verheiratet, gell? Und der erste Gast geht nicht mehr. Und von da an haben wir beide etwas Wichtiges gelernt. Unser Haus muss offen sein für viele, viele Menschen. Bei uns sind in diesen vielen Jahren viele, viele Menschen ein- und ausgegangen. Viele Menschen durften in unseren Miethäusern den Herrn Jesus finden. Wir hatten viele Praktikanten aus der Schweiz, aus Deutschland und aus Österreich. Einige für einige Monate, andere für einige Jahre. Ein offenes Haus, auch für Heimatlose. Das habe ich von meiner Mutter auch gelernt. Wir hatten ein Haus, wo die Leute, die niemand mehr wollte, bei uns Heimat gefunden haben. Manchmal alte, verstoßene, Heimatlose. Und eines Tages kamen da auch zwei Leute in unser Haus. Dürfen wir bei euch schlafen? Wir haben letzte Nacht draußen am Feld geschlafen. Meine Mutter, so freigebig, hat für jeden ein Bett gehabt und für jeden Menschen ein Essen. Immer. Die Hausierer, kennt ihr noch die Zeit der Hausierer? Die Älteren noch, gell? Bei uns kamen die Hausierer immer mittags um 12 Uhr. Ihr wisst warum, gell? Mutti Mauerhofer hatte immer einen Topf voll Essen. Und da war plötzlich meine Mutter sehr unwohl. Sie hat weg müssen nach Bern auf den Markt. Und wir Kinder waren noch sehr klein. Und ihr war sehr, sehr unwohl. Und sie hat das meinem Vater gesagt. Und dann haben sie sich doch entschlossen, hier ist etwas nicht in Ordnung. Da ist eine Gefahr vorhanden. Und wir hatten die Polizei gerufen. Und stellt euch vor, da war das eines der gefährlichsten Raubehepaar-Räuber in der Schweiz, haben bei uns Unterschlupf gesucht. Dann hat die Polizei gesagt, ja, bei Mauerhofers findet man alle, die man sucht. Die ganz Schlimmsten, das sind alle bei Mauerhofers. Aber stellt euch mal vor, so einen ganz Gefährlichen, der sich getarnt hat als der Liebste, da hat er den lahmen Arm und mein Arm hat er so getan, gell? Und wenn die Eltern weg waren, war der Arm immer ganz fit, gell? War auch einer der ganz Gefährlichen. Aber wisst ihr, was mit ihm geschah? Der hat sich in unserem Haus bekehrt. Und als er sich bekehrt hatte, hat er sich der Polizei gestellt und kam ins Gefängnis. Aber er hat mit einem anderen Herzen ist er von uns weggegangen. Es ist das auch ganz bewegend. Ein offenes Haus. Hast du auch ein offenes Haus? Ich meine jetzt nicht für die ganz Gefährlichen, aber einfach ein offenes Haus, dass sich Menschen bei uns wohlfühlen. Und da möchte ich doch diese Bibelstelle zitieren aus Philipper 2, Vers 15. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechtes. Steht das auch in eurer Bibel so? Verdreht und verkehrt, oder steht dort, Luther hat dort übersetzt, ein unschlachtiges, also ein ganz übles, gell? Ein ganz übles Geschlecht, unter dem ihr leuchtet als Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, unter dem ihr leuchtet, unter diesem verdrehten Geschlecht, das passt doch so in unsere Zeit hinein, in diese verführerische, furchtbar gottlose Zeit. Und du darfst leuchten als ein Himmelslicht, leuchten wie die Sonne, leuchten wie der Mond, leuchten wie die Sterne. Du darfst Zeugnis sein, du darfst einfach den Menschen das vorleben, wie der Polizeihauptmann aus Bischofshofen ist zu uns gekommen. Er hat am Haus angeläutet, bin schon ein bisschen erschrocken, dass der oberste Chef von der Polizei an unserer Türe steht. Was will er wohl, dachte ich. Und dann streckt er mir die Hand entgegen und sagt: Herr Mauerhofer, ich danke euch, dass ihr hier seid. Habe ich gesagt, weshalb, Herr Inspektor? Hat er gesagt, seitdem haben wir fast keine Arbeit mehr in Bischofshofen. Das hat mich tief bewegt. Rauschgiftsüchtige sind frei geworden. Ungehorsame sind gehorsam geworden. Menschen haben zum Herrn Jesus gefunden. Total wilde Typen kamen zum Glauben an den Herrn. Und das ist ein Zeugnis. Ich schließe ab mit einem Beispiel, das ich erlebte in Amsterdam. Ich wurde eingeladen im Jahr 1970 in Amsterdam an einem großen Evangelistenkongress mit Billy Graham mit mir, also diese Vorträge, die er hält, anzuhören. Es waren 1000 Evangelisten aus der ganzen Welt anwesend. Ich war noch sehr jung damals und hatte doch das Vorrecht, mit dabei zu sein. Und es war in einem großen Kongresshaus in Amsterdam. Billy Graham hat die Vorträge gehalten, auch Anton Schulte, und Cliff Richard hat gesungen. Und es waren auch andere namhafte Persönlichkeiten da. Und uns wurde der Aufenthalt im Hotel Esso in Amsterdam alles gratis. Alles war für uns geschenkt. Der ganze Kongress wurde von der Billy Graham Organisation einfach so finanziert. Jetzt kam ich das erste Mal in meinem Leben in ein überdrüber Hotel, 1970. In dem Hotel war alles blau. Der Boden war blaue Teppiche, die Wände waren blaues Holz, das Telefon war sogar blau, die Bettstatt war blau, die Bilder waren blau, alles war blau. So blau, dass sich die Blöje nicht mehr aushielt. Ich soll in einem solchen Nobelhotel, das halte ich nicht aus, höchstens eine Nacht. Da bin ich in einer Nacht auf den Damm von Amsterdam gegangen. Kennt ihr den Damm von Amsterdam? Und da habe ich etwas anderes als diese Blöje erlebt. Da habe ich sie gesehen, die 15-Jährigen bis 25-Jährigen, Mädchen und Burschen, Rauschgift nahmen sie. Die einen spritzten sich das Rauschgift, die anderen rauchten es, die anderen nahmen es als Tabletten. Die einen lagen kopfüber auf dem Pflaster, die anderen haben sich ihren Rausch sonst irgendwie, und ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich habe es nicht ausgehalten. Ich habe den Kongress sausen lassen, die Ansprachen von Billy Graham hätte ich zwar noch gern gehört, aber die Not dort hat mich nicht mehr schlafen lassen. Und dann bin ich mit meiner Bibel zu diesen Jungs hingesessen, habe gar nichts geredet, habe mich einfach mal mit der Bibel, es war ein Lukas-Evangelium, habe ich da hingesessen und unter ihnen gelesen. Und irgendwie hat sie das bewegt, die jungen Leute. Was will denn der da bei uns? Und dann kamen schon langsam so die ersten Fragen von ihnen. Warum kommst du eigentlich immer zu uns? Doch nichts Interessantes für dich hier. Habe ich gesagt, oh doch, ich habe euch lieb. Aber ihr seid nicht auf dem rechten Weg. Und einer ganz besonders hat gesagt, als ich dann schon ein bisschen mich mit ihm angefreundet hatte, hat er gesagt: Schau, Walter, mein Vater hat alles. Wir haben eine große Firma zu Hause. Mein Vater will unbedingt mich als Nachfolger haben. Weißt, Walter, wir haben Geld im Überfluss. Wir haben den größten Reichtum. Aber weißt was? Das stinkt mir alles. Ich mag nicht mehr. Wenn das Leben ist, dann will ich lieber morgen tot sein. Und deswegen bin ich da. Ich will sterben. Ich will nicht mehr leben. Ich gebe mir noch ein paar Schüsse, dann bin ich weg. Habe ich gesagt, du, ist das wirklich der Sinn für dein Leben? Du bist ein flotter, junger, lieber Mensch. Und du schmeißest hier am Damm von Amsterdam dein Leben weg. Das darf nicht sein. Ich bitte dich, mach das nicht. Was hast du überhaupt in mein Leben, dich zu mischen? Misch dich doch bitte nicht ein in meine Pläne. Was ich will, das tue ich. Ich will sterben. Habe ich gesagt, du, ich kenne einen, der will dir Leben schenken. Willst du mit mir in diesem Büchlein lesen? Ja, was steht denn da? Gell, ihr wisst, was man dann liest. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich habe mich einige Male mit ihm getroffen. Am letzten Tag war er ganz aufgestellt, frisch und munter war er da, kein Rauschgift genommen, schon 2-3 Nächte, hat seinen Rucksack gepackt und hat gesagt, Walter, ich habe ein neues Leben begonnen. Heute gehe ich heim zu meinem Vater und sage, Vater, ich bin bereit, das zu tun, was du von mir willst. Walter, ich danke dir, dass du gekommen bist. Ist es nicht etwas vom Allergrößten? Der Kongress von Billy Graham am Damm von Amsterdam, wo Menschen bereit waren, ihr Leben dem Herrn zu übergeben. Wisst ihr, so kommt mir manchmal die Welt vor. Sie taumelt in den Tod. Sie rennt ins Verderben. Und was sind wir? Wollen wir sie zurückhalten, wie es in den Sprüchen steht? Haltet sie zurück, die zum Tod Verurteilten. Haltet sie zurück, die zum Tod Wankenden. Rettet sie. Und das möge der Herr schenken. Wir beten noch. Ja, Herr Jesus, wir wollen dir danken für diesen Abend und heute Abend ist mir ganz besonders auch irgendwie ganz schwer ums Herz. Weil, ja, wie soll man das alles erklären und sagen, was in dieser Welt abläuft? Es ist so furchtbar tragisch. Die jungen Menschen, vor allem Jugend, die so total weg, weit weg ist von dir. Menschen, die dich nicht mehr kennen, die sagen, das ist mir alles gleichgültig. Wir haben die Religion satt. Wir wollen von all dem nichts mehr wissen. Und wir, die Geretteten, kennen den richtigen Weg. Manchmal tun wir uns so schwer, diesen Weg dem anderen aufzuzeigen. Und doch sind wir Wegweiser. Und doch sind wir die, die anderen helfen können, die anderen Mut machen können. Komm mit mir auf diesen Weg. Es kostet viel, Christ zu werden. Es kostet viel, Christ zu sein. Aber es lohnt sich, als Christ zu leben. Segne und behüte uns an diesem Abend und in dieser Nacht. Amen. Amen. Amen.